Ein Leben in Wachsamkeit von Karl Olof Rosenius. Fliehet die Unzucht. In Kolosser 3, die Verse 5 bis 10, sagt Paulus: So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinigkeit, schändliche Lust, böse Begierde und die Habsucht, welche ist Götzendienst. Um deretwillen der Zorn Gottes kommt. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber leget alles ab von euch: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belüget einander nicht, denn ihr habt ja ausgezogen den alten Menschen mit seinen Werken und angezogen den neuen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. In Vers 1 bis 3 sagt Paulus, dass er wahre Christen anredet. Und nun ermahnt er sie, dass sie Unzucht, Unreinigkeit und böse Begierden töten sollen. Daraus sehe ich, dass sie nicht vollkommener Heilige sind, in denen sich nichts Böses und Unreines findet. Die rechten, ernsten Christen müssten doch von solchen Dingen ganz geschieden sein. Aber hier sehe ich etwas anderes. Es ist eine verkehrte Meinung, dass sie in sich selber heilig, rein und ohne alle Sünde geworden wären. Hier sehe ich, dass sie nicht nur eine sündige Natur haben, sondern auch immer Gefahr laufen, in die ärgsten Sünden und Laster zu fallen. Ja, hier sehe ich, dass es wahr ist, was Luther in der Auslegung des 51. Psalms sagt, dass es ein ganz vergebliches und erdichtetes Wort ist, wenn man sagt, ein Mensch sei heilig. Wie es ein ganz erdichtetes Wort wäre, so man wollt sagen, Gott sei in Sünde gefallen, was unmöglich ist. Soweit Luther. Darum müsse man auch den alten Irrtum und die falsche Einbildung abtun, als ob Petrus und Paulus oder irgendein anderer ohne Sünde gewesen wären. Wir und alle Gläubigen werden Heilige genannt, weil Christus sich für uns zu einem Opfer geheiligt und uns seine Heiligkeit gegeben hat. Der bußfertige Räuber am Kreuz ist ebenso heilig in Christus wie Petrus. Petrus und Paulus haben größere Werke getan als du und ich, aber darauf kommt es nicht an. Denn von Natur sind wir Sünder, aber in Christus heilig. Du, der du meinst, kein Christ könne so elend sein wie du. Du sollst wissen, dass es vielen so geht. Es besagt nichts, dass du die Sünde in deiner bösen Natur fühlst, wenn du nur nicht darin lebst und bleiben willst. Gottes Zorn kommt nur über die Kinder des Unglaubens. Die Gläubigen dagegen entgehen dem Zorn. Sie sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ferner ist ein Unterschied da. Die Ungläubigen gedeihen in der Sünde wie der Fisch im Wasser. So ist es nicht mit dem Gläubigen. Sie haben aber die Ermahnung nötig, weil das geistliche Leben nicht ein Uhrwerk ist, das seinen gleichmäßigen Gang geht, wenn es aufgezogen ist. Es ist dagegen ein Leben, das Veränderungen, Gefahren, Krankheit und Tod unterworfen ist. Wir wollen uns nun ein paar von den Sünden ansehen, die Paulus nennt: Unzucht und Geiz. Erst etwas von der Unzucht. Schon unser eigener Verstand sagt uns, dass es eine furchtbare Sünde ist. Aber in der Stunde der Versuchung kann die alte Schlange unsere Einsicht so verkehren, dass nicht einmal die Unzucht gefährlich erscheint. Das ist übrigens das deutlichste Zeichen, dass der Teufel nahe und am Werk ist. Wenn die Sünde, die dir in nüchternem Zustand furchtbar erscheint, anfängt, dir gering und unbedeutend vorzukommen, dann weißt du, dass die Versuchung nahe ist. Da hat die listige Schlange angefangen, dein Urteil zu trüben. Fängst du nun an, mit ihr zu verhandeln, ist die Schlacht verloren. Als Eva anfing, mit der Schlange zu reden, fiel sie. In diesem Streit siegt man mehr durch Flucht als durch Kampf. Um die Christen zur Wachsamkeit und zum Zurückschrecken vor dieser Sünde zu bewegen, kann nichts Besseres angeführt werden, als was Paulus im 1. Korinther Kapitel 6, den Versen 15 bis 20 schreibt. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisset ihr nicht, dass wer an der Hure hanget, der ist ein Leib mit ihr? Denn es werden, sagt die Schrift, die zwei ein Fleisch sein. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer eigen? Denn ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe. Beachte, ihr seid teuer erkauft. Ihr gehört euch nicht selbst, so dass ihr mit eurem Körper machen könnt, was ihr wollt. Glaubt ihr an Christus, seid ihr der Tempel des Heiligen Geistes. Die Unzucht pflegt am meisten dadurch zu töten, dass sie in die Verzweiflung treibt. Dass sie unheimlich ist, kann man lernen und glauben. Aber dass sie vergeben und in Christi Blut ausgelöscht ist, so dass sie nicht mehr zugerechnet wird, das ist schwer zu glauben. Die gegen diese Sünde kämpfen, hoffen anfangs, dass sie den Sieg gewinnen werden. Aber es wird immer schlimmer. Sie können mit einem Ertrinkenden verglichen werden, der mit den Armen herumschlägt und doch untersinkt, um nie mehr heraufzukommen. Wenn man viele Male Vergebung erhalten hat und doch wieder sündigt, dann wird es allzu ungereimt zu glauben. Aber gerade hier muss man eine wunderbare Kunst lernen, den Glauben. Er ist das Einzige, was helfen kann. Wenn du glaubst, dass die Sünde, so schwer sie auch sein mag, von dir genommen und auf das Lamm Gottes gelegt ist, dann ist nichts kraftvoller, die Bande und Ketten des Teufels zu zerstören, als eben dieser wunderbare Glaube. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diesen Glauben erhält man aber nicht nur dadurch, dass man glauben will. Dazu muss man auch die Mittel anwenden, die Gott gibt. Das Wort des Evangeliums, die Einzelbeichte, die Fürbitte der Brüder, das Abendmahl und das Gebet zu Gott um die Gabe des Glaubens. Hütet euch vor dem Geiz. Paulus warnt zweitens in Kolosser 3, Vers 5 vor dem Geiz. Der verführt die Seele leichter, weil er nicht so gefährlich erscheint. Er hat ein hübsches Aussehen und man kann ihn so leicht entschuldigen. Wer will zugeben, dass er geizig ist? Ein Christ, der anfängt, geizig zu werden, merkt das kaum selbst. Es ist doch erlaubt, ja eine Pflicht, sich selber und seine Familie zu versorgen. Und Geld, Eigentum, Haus, Essen und Kleider sind doch unschuldige Dinge. Der Grad des Verlangens ist das Zeichen dafür, ob Gefahr im Anzug ist. Und es gibt viele Grade. Wer kann feststellen, was Geiz ist? Ein Christ, der nicht ein Demas werden will, darf sich nicht betrügen. Er muss darauf achten, wohin sein Weg führt. Er muss sich darüber klar werden, was Geiz ist und wohin er führt. Du tröstest dich damit, dass es unschuldige Dinge sind, die dein Herz einnehmen. Aber beachte, was Jesus aufzählt, wenn er davon spricht, was die Menschen hindert, erlöst zu werden. Ich habe einen Acker gekauft, ich habe ein paar Ochsen gekauft, ich habe mich verheiratet. Und wenn Jesus davon spricht, was den Samen des Wortes erstickt, dann nennt er nur weltliche Sorgen und das Trachten nach Reichtum. Er spricht nicht von groben Sünden und Verbrechen. Wenn die Sorge um das Irdische den guten Samen erdrosselt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Sorge in Geiz übergegangen ist. Der führt dann zum Tode. Wie geht das zu? Der gute Same ist das Wort Gottes. Sein Werk im Herzen ist zweierlei. Die Wirkung des Gesetzes ist ein zerschlagenes Herz, das die Sünde so furchtbar empfindet, dass ihm die ganze Welt zu eng wird und es Rettung und Frieden in Christus suchen muss. Das Evangelium bewirkt, dass eine zerknirschte Seele in Christus Frieden, Leben, Trost und Freude aus dem Wort bekommt. Sie erhält auch eine neue Liebe, die sich darin äußert, dass du gerne von Christus sprichst und für ihn lebst. Die gute Saat wird erstickt, wenn das Wort diese Wirkungen nicht mehr ausüben kann. Wenn deine Gedanken und dein Herz so vom Irdischen eingenommen werden, dass die Sorge um Gott und seine Freundschaft verdrängt werden, dann hat das Wort keine Kraft an deinem Herzen. Was dich früher bekümmerte und was wirklich Sünde war, lässt du nun frei passieren. Stattdessen fängst du an, deine Sünde zu entschuldigen und zu verteidigen. So wird dein Gewissen beruhigt und dein Herz verhärtet. Wenn nun das Gesetz keine Macht mehr über dich hat und die Sünde dich nicht beunruhigen und bekümmern kann, was ist dann der Glaube? Was ist das Evangelium? Was ist Christus für dich? Nichts anderes als eine alte, auswendig gelernte Lektion, die nichts bei dir bewirkt. Wo das Gesetz nicht zerknirscht und tötet, kann das Evangelium nicht Leben und Kraft geben. Willst du das nicht erkennen, sondern rühmst du dich des Evangeliums, dann fängt eine Heuchelei an, die in Verhärtung endet und unwiderruflich das Werk der Gnade beendet. Die reich werden wollen, machen sich selber viele Schmerzen. Wie Judas gehen sie am Ende mit Verzweiflung in die Ewigkeit, und da werden sie, wie er, sehen, wie treulos sie ihren Heiland verachtet haben, der sie berufen hatte, die Reichtümer des Himmels zu erben. Es ist eine große Gnade, sich an wenigem genügen zu lassen, seinen Beruf mit Fleiß auszuüben und das anzunehmen, was Gott gibt. Solche Menschen sind die glücklichsten auf der Welt. Im 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 8 steht: Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so lasset uns genügen. Gottesfurcht ist ein großer Reichtum, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Und in Sprüche 28 Vers 20 heißt es: Ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Wer aber eilt, reich zu werden, wird nicht ohne Schuld bleiben. Sei vorsichtig mit deinen Worten. Armut und Sorgen können mächtige Dornen sein, die den guten Samen des Wortes ersticken. Am gefährlichsten ist es aber, wenn Armut sich in Reichtum verwandelt. Ein junger Mann war fromm und gottesfürchtig, als er nicht mehr als einen Anzug und einen Gott hatte, wie das Sprichwort sagt. Aber dann heiratete er eine reiche Frau und bekam eine gute Anstellung. Bald konnte man den gottesfürchtigen jungen Mann nicht wiedererkennen. Er hatte Geschmack gefunden an den Gütern dieser Welt. Ein eifriger Verkündiger hatte es eine Zeit lang sehr schwer, aber er arbeitete früh und spät für das Wohl der Seelen. Mit der Zeit erhielt er eine vorteilhafte Stellung und hatte ein gutes Einkommen und eine gesicherte Zukunft. Bald war er nicht mehr derselbe Wächter auf den Mauern Zions. Wohl war es zunächst noch dieselbe Hirtenstimme, die man auf der Kanzel hörte, aber im Allgemeinen fand man nicht mehr denselben Eifer, dieselbe Wärme und Liebe wie früher. Er hatte sein Glück gemacht, und davon war sein Herz so voll, dass es ihm nicht einfiel, seinen geistlichen Zustand zu prüfen. Es ist nötig, Jesu Wort zu beherzigen. Weh euch Reichen, denn ihr habt euren Lohn dahin. Oder ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Wenn Jesus so redet, muss man es ja als das größte Glück ansehen, kein Glück hier auf Erden zu haben und gern Abschied nehmen von dem Glück der Welt und sich nach dem strecken, was im Himmel ist. Die Sünden, die Paulus in Kolosser 3, Verse 5 bis 9 noch ferner aufzählt, haben weniger Ansehen und Entschuldigung. Es handelt sich um Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte und Lüge. Von diesen gilt Jesu Ermahnung: Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sonst kann es geschehen, dass man in der Erregung manches sagt, was großen Schaden anrichtet. Die Zunge ist ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, sie setzt des Lebens Kreis in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet. Jakobus 3, die Verse 5 und 6. Darum sagt David: Zürnet ihr, so sündigt nicht. Wenn der Zorn hochkommt, sollst du mit deinem Herzen von Gott und seiner Gnade, von Christus und wie er dir alles vergeben hat, reden. Es gibt kein besseres Mittel gegen Zorn und Heftigkeit, als an die Vergebung der Sünden zu denken. Denke an deine große Schuld Gott gegenüber. Er hat sie dir erlassen. Das soll dich willig machen, deinem Bruder zu vergeben, statt ihm böse zu sein. Wenn du zur Lüge versucht wirst, so denke daran, dass du Gott zum Hörer und Zeugen hast. Denke daran, wie es Ananias und Sapphira ging. Denke auch daran, dass du ein Kind Gottes bist. Und unter ihnen dürfen solche Sünden nicht einmal genannt werden. Gottes Kinder haben den alten Menschen ausgezogen mit seinen Werken und den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist. Ein Christ wird mehr und mehr nach ihm geformt und erhält immer mehr einen himmlischen Sinn. Hier beruht alles darauf, ob Christus für mein Herz alles geworden ist. Wir sollen darauf achten, ob Gottes Gnade uns eine lebendige Wirklichkeit wurde, ob wir in dem leben, was Paulus sagt, Christus Jesus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ist Christus für uns alles geworden und äußert sich das in unserer Rede und unserem Leben, dann haben wir die Summe des christlichen Lebens. Möchte Gott uns dazu helfen. Wache und bete. In Matthäus 25, Vers 5 sagt Jesus von den 10 Jungfrauen, von den Klugen und den Törichten, da nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das sehen wir auch jetzt. Es herrscht eine unbegreifliche Schläfrigkeit unter uns. Die Welt ist tot, sicher und verstockt. Der Heuchler betrügt sich Jahr für Jahr mit einem falschen Christentum und einer falschen Hoffnung. Die Erweckten und Gläubigen werden müde und gleichgültig, bleiben auf halbem Wege stehen und kehren zurück in den geistlichen Tod. Und die Ursache? Der Bräutigam verzog. Die Zeit wird lang und einförmig. Es geschieht nichts Erregendes. Der eine Tag ist dem anderen gleich. Das eine Jahr wie das andere. Man sieht keine Zeichen für die Wiederkunft des Herrn. Die Gottlosen gedeihen und freuen sich in ihrem Wohlergehen, sehen glücklich, fröhlich und getrost aus. Doch die, die den Herrn fürchten, geraten in Unglück und Widerwärtigkeiten. Warum soll man dann versuchen, den schmalen Weg zu gehen? So vernachlässigt man Gottes Wort und das Gebet. Wenn lebendige Christen schläfrig werden, wird das Geistliche gering und minderwichtig für sie. Sie werden selbstzufrieden und verlassen sich auf sich selbst. Sie fühlen die Sünde nicht mehr als eine Last. Es ist kein Streit mehr zwischen Geist und Fleisch, keine Furcht vor dem Feind, kein Misstrauen gegen sich selbst. Wie bei Petrus, ehe er den Herrn verleugnete. So war es auch bei David, als er leichtsinnige Blicke auf die Frau des Uria warf, ohne irgendeine Gefahr zu befürchten. Das unterscheidet aber einen lebendigen Christen von einem Toten, dass er bald über sich selbst bekümmert wird. Er erhält einen Blick vom Heiland und geht hinaus und weint bitterlich. Und wenn Gott äußerliche Mittel anwenden muss, um ihn zu züchtigen, nimmt er die Warnung und Strafe zu Herzen, bekennt seine Sünden und will anders werden. Wenn man aber in seiner Schläfrigkeit zufrieden und getrost ist, sich nicht warnen lässt, sondern die Sünde verbirgt, verleugnet und verteidigt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Schlaf und die Sicherheit zum Tode geführt haben oder in ein falsches Christentum. Solche Menschen können wie die törichten Jungfrauen im Äußeren den Klugen gleichen, aber ihnen fehlt das Gnadenleben mit seinen Erfahrungen. Sie hören und lesen und glauben, dass tausend andere sich betrügen, aber sie befürchten nicht, dass es ihnen selbst so ergehen könne. Sie hören von den Kennzeichen dieses Zustandes, aber sie schlagen sie in den Wind. Das treffendste Beispiel dieses Zustandes ist Judas. Er war ein Jünger Jesu. Die Verhärtung seines Herzens fing damit an, dass er sich Schritt für Schritt zur Sünde wandte, mit kleinen Diebereien anfing und langsam weiterging. Ein Jünger Jesu muss erst mit einer kleineren Sünde anfangen, um schließlich die größere begehen zu können. Am letzten Abend ist er schließlich so verblendet, dass er ohne zu erschrecken, Jesu Worte hören kann. Wehe dem Menschen, durch welchen des Menschensohn verraten wird. Es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre. Judas konnte trotzdem an seinem furchtbaren Entschluss festhalten und seinen Herrn mit einem Kuss verraten. Das ist ein Beispiel dafür, wie der Verstand vollkommen ausgeschaltet ist, wenn das Herz verstockt ist. Daraus können wir die Wahrheit dessen lernen, was Luther sagt. Wer sich nicht fürchtet, hat am meisten Grund, sich zu fürchten. Es ist ein entsetzliches Zeichen des geistlichen Todes, wenn man keinen Argwohn gegen sich selbst hegt, wenn man in einer heimlichen Sünde lebt, wenn man die Sünde nicht für gefährlich hält oder wenn man mit sich selber zufrieden ist. Auf der anderen Seite ist es ein gutes Zeichen der wachen Christen, dass sie sich vor sich selbst fürchten. Ja, die, die wach sind, fürchten sich auch, wenn keine Gefahr ist. Sie misstrauen sich selbst. Sie sind bange, sich zu betrügen. Sie sind unzufrieden mit sich selbst und sie sind am meisten bekümmert, wenn sie in Gefahr sind, einzuschlafen. Dieser Geist der Furcht ist die rechte Wachsamkeit. Er bewirkt, dass sich das Schaf zum Hirten hält, dass die Küken unter den Flügeln der Glucke Schutz suchen. Sie suchen täglich Christi Gerechtigkeit. Sie sind darum bewahrt vor dem, was kommen soll, und bereit, an jenem Tage vor dem Menschensohn zu stehen. Was sagt Paulus? Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. 1. Korinther 11, die Verse 30 bis 32. Und Jesus sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und bewahrt seine Kleider, dass er nicht nackt wandle und man seine Blöße sehe. Offenbarung 16, Vers 15. Und was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wachet. Markus Kapitel 13, Vers 37.